So wie man beim Spazierengehen manchmal überraschende Entdeckungen macht, so geht es mir auch beim Bibellesen. Ich wandere durch die Textlandschaften der Bibel und plötzlich entdecke ich einen Text, der mir bislang verborgen war. Und in diesem Fall war es bei mir Psalm 45. Und diese Entdeckung möchte ich mit euch teilen. Wir werden diesen Psalm entlang gehen und ihr könnt entweder eure Bibel aufschlagen oder aber auch hinter mich, hoffe ich, gucken, wo dann der Bibeltext jeweils angeschlagen ist. Ist das der Fall? Ja? Gut, ich wage es kaum, mich umzudrehen. Schön, danke. Und da könnt ihr das dann auch in der Art, in der Übersetzung dann mitvollziehen, die dann auch heute der Predigt zugrunde liegt. Wir wollen also diesen Psalm 45 miteinander einfach durchgehen. Und wir beginnen mit dem ersten Vers, mit der Überschrift, Psalm 45, 1. Und in dieser Überschrift wird die Widmung, die Melodie, dann auch die Urheberschaft, die Verfasserschaft und die Gattung dieses Psalmes in der Überschrift bereits dargelegt. Dem Chorleiter. Zu singen nach der Melodie Lilien von den Söhnen Korachs. Eine Unterweisung, ein Liebeslied. Gehen wir das einfach mal entlang, diese kleine Überschrift, dem Chorleiter. Dieser Psalm ist also dem Chorleiter gewidmet. Sigrid, hast du wirklich für dich ganz speziell heute hier. Und mit dieser Widmung werden 55 Psalmen eingeleitet. Also das sind deine, 55 schon mal mindestens. Und das Wort, das hier im Hebräischen steht, das meint in seiner Grundbedeutung einen, der alles überstrahlt. Und im musikalischen Bereich gewinnt dieses Wort dann die Bedeutung des Meisters, des Dirigenten. Und im Tempeldienst des Tempelmusikmeisters. Und für unser gottesdienstliches Leben als Gemeinde ist der Begriff Chorleiter also gut gewählt. Diesem Tempelmusikmeister, diesem Chorleiter wird der Psalm gewidmet. Das heißt, zum gottesdienstlichen Gebrauch übergeben. Und deshalb übersetzt Luther dieses Wort etwas frei, aber in der Sache treffend, schlicht mit vorzusingen. So werdet ihr es in den Luther-Übersetzungen finden. Vorzusingen. Aber hier steht wörtlich dem Chorleiter, dem, der alles überstrahlt. Und zutiefst und zuletzt, das merken wir schon bei dieser Grundbedeutung, der, der alles überstrahlt. Zutiefst und zuletzt ist dieser Psalm dem höchsten aller Meister und Chorleiter geweiht. Eben dem, der alles überstrahlt. Unserem Herrn, Jesus Christus. Und das wird auch der Inhalt dieses Psalms zeigen. Halten wir aber auch ganz praktisch fest. Seit jeher werden im Volk Gottes Lieder zur Ehre Gottes und auch zur Unterweisung der Gemeinde eben nicht nur zusammengesungen, sondern auch durch einen Chor vorgesungen. Vorzusingen, übersetzt Luther zurecht. Das ist also ein Auftrag Gottes an sein Volk. Es gibt gesprochenes Wort Gottes und es gibt gesungenes Wort Gottes. Und ich denke, das haben wir doch heute auch wieder gemerkt, hier bei dem Chorlied, das ist doch Verkündigung Wort Gottes pur. Und das ist etwas, das soll nicht fehlen. Und es ist deshalb sehr schade, dass es heute in den Gemeinden weithin kaum noch Chöre oder Gesangsgruppen gibt, die Lieder eben nicht nur begleiten zum gemeinsamen Gesang, sondern der Gemeinde vorsingen. Verkündigtes, gesungenes Wort Gottes. Wer also die Gabe des Singens hat, der nutze sie für den Herrn und für seine Gemeinde. Und wenn es zum Chor nicht reicht, dann lasst uns mit einem Solo, einem Duett oder einem Quartett anfangen. Es geht ja nicht um die Profilierung schöner Stimmen, nicht um Selbstdarstellung, Es geht um diesen Auftrag, das Wort Gottes vorzusingen. Und es geht um die Ehre Gottes, dem doch all unsere Anbetung und Dank gebührt. Also, schon die Überschrift, eine dicke Botschaft, dem Chorleiter vorzusingen, das gilt bis heute. Das zweite in der Überschrift, zu singen nach der Melodie Lilien. Das war damals offensichtlich ein bekanntes Lied, ist heute etwas aus der Mode geraten, ich kenne es nicht mehr. Aber was interessant ist daran, auch damals hat man also bereits Texte nach bekannten, bereits vorliegenden Melodien gesungen. Das ist also nicht erst eine Erfindung Luthers, das ist urbiblisch, dass man Lieder hier so auch singen kann nach Melodien, die es bereits gibt. Das dritte, von den Söhnen Korachs. Also Verfasser dieses Psalms sind die Söhne Korachs. Und das ist nun was ganz Spannendes. Korach, der war ein Levit, der aus Eifersucht in der Wüste einen Aufstand gegen Mose und Aaron anführte. Wir lesen das in 4. Mose 16. Doch Gottes Antwort war eindeutig. Alle, die an diesem Aufstand beteiligt waren, fuhren zusammen mit Korach, und so heißt es wörtlich, lebendig in den Scheol, ins Totenreich hinab. 4. Mose 16, 33. Dann finden wir aber, und das entdeckt man eben nur, wenn man das Wort Gottes so ganz kostbar auch liest, dann entdecken wir in 4. Mose 26, Vers 11 die ausdrückliche Aussage, dass aber die Söhne Korachs von diesem Gericht Gottes verschont blieben. Und diese Söhne Korachs bildeten dann später ein Geschlecht der Tempelsänger. Und sie dichteten 12 Psalmen, die wir in unserer Bibel haben. Die Psalmen 42 bis 49 und leicht zu merken, ab Psalm 84, das Doppelte von 42, so würde Ingo sich das wahrscheinlich merken, also einmal 42 bis 49 und dann 84 auch nochmal 4 Psalmen bis 88. Und so eben auch dieser 45. Psalm von den Söhnen Korachs. Und das ist jetzt ein großes Wunder der Gnade Gottes. Denn der Name Korach steht für Rebellion und Eifersucht. Doch die Botschaft der Söhne Korachs in ihren Psalmen, in ihren Liedern, in ihren Gebeten, ist das ganze Gegenteil davon. Und dennoch werden diese Tempelsänger in der Bibel immer und überall einfach nur die Söhne Korachs genannt. Da hätte ich gedacht, Manometer, das ist doch ein Makel, den will ich doch loswerden. Dann holen wir uns einen neuen Namen, Künstlernamen, wir benennen uns um. Ich will doch nicht ewig nur unter dieser Namensgebung die Söhne Korachs laufen. Das ist ja nun kein Ruhmesblatt. Warum? Warum bleibt das so penetrant bis in unsere Bibel, bis ins Buch der Psalmen hinein, diese Namensgebung, ja, diese Psalmen sind von den Söhnen Korachs. Warum? Offenbar wurde ihr Leben und ihr Dienst so zu einer Verarbeitung und Überwindung der Vergangenheit. So wird an ihrem Leben deutlich, wie die Gnade Gottes aus alter Schuldverstrickung Anbetung und Ehre Gottes entstehen lässt. Wie eben diese folgenden Generationen nicht zwangsläufig auf das Programm ihrer Eltern festgelegt sind und das wiederholen müssen, sondern wie Gott uns befreit, auch von den unguten Lebensprogrammen unserer Vorfahren. Und man stellt sich das einmal vor, bei den Söhnen Hitlers oder den Söhnen Putins oder setzt ein, wen ihr wollt. Dann bekommen wir so einen Eindruck davon, was das damals für die Söhne Korachs bedeutete, unter diesem Namen zu laufen und was für ein Zeugnis sie jetzt zur Ehre der Gnade und Veränderung Gottes damit wurden. Dass diese Söhne Korachs, die sind nicht mehr die, die ihre Voreltern, ihr Vater war. Und auf diesem Hintergrund strahlt der Inhalt von Psalm 45 noch heller. Wie wird es erst sein, wenn einmal zur Ehre Gottes jede Zunge lobpreisend bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist, wie Paulus es uns in Philipper 2, Vers 11 schreibt. So wird auch einmal ganz umfassend aus Rebellion Anbetung Gottes werden. Und dafür sind die Söhne Korachs ein prophetisches Vorbild. Wir lesen weiter in dieser Überschrift von Vers 1. Ein Maskil steht hier in vielen Übersetzungen, das unübersetzte hebräische Wort, ein Maskil. Das heißt übersetzt Unterweisung, Lehrgedicht. Merken wir uns Unterweisung. Wir haben also hier jetzt in der Überschrift zwei Gattungsbenennungen für diesen Psalm. Eine Unterweisung, Punkt, ein Liebeslied. Dieser Psalm trägt also nach der Bestimmung seines Verfassers einen doppelten Charakter. Er ist eine Unterweisung und ein Liebeslied. Und das ist stark. Denn damit werden zwei Anliegen miteinander verknüpft, die wir sonst eigentlich nicht als ein zusammengehörendes Paar empfinden. Unterweisung scheint uns eine Sache des Kopfes und Liebe eine Sache des Herzens zu sein. Doch bei Gott gehört beides zusammen, Kopf und Herz, Denken und Fühlen, Unterweisung und Liebe. Und so sagt ja auch unser Herr in Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Womit? Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Wir sollen Gott also auch mit unserem Denken lieben und mit unserem Herzen gehorchen. Unser Denken soll von der Liebe geleitet sein und unsere Liebe soll geleitet sein von der Unterweisung Gottes. Wenn unser menschliches Denken nicht von der Liebe zu Gott geleitet wird, dann verirrt es sich jämmerlich. Entweder in eine tote Orthodoxie, in eine kalte Rechtgläubigkeit mit Richtigkeiten und Wissen, aber ohne Leben, ohne Liebe. Oder auf der anderen Seite verirrt sich unser menschliches Denken dann in eine absurde Wissenschaft, die tatsächlich denkt, unsere komplexe Welt sei aus reinem Zufall von selbst entstanden. Was für eine wahnsinnige Verirrung unseres Denkens. Wenn unser menschliches Denken nicht von der Liebe zu Gott geleitet wird, dann wird es sich immer in die eine oder die andere Richtung jämmerlich verirren. Doch auch umgekehrt gilt, wenn unsere menschliche Liebe nicht von der Unterweisung Gottes geleitet wird, dann wird auch sie sich jämmerlich verirren. Dann wird unser Gefühl von Liebe zum Sammelbecken für alle möglichen Sünden und Verirrungen. dann beginnen wir, selbst im Raum der Gemeinde, Sünde zu segnen. Und dann wird aus dem Gefühl von Liebe eine zerstörerische Kraft, die selbst Ehebruch legitimiert, Ehen und Familien zerstört. Ich habe früher in der U-Bahn immer ein Plakat gesehen. Das hat mich maßlos geärgert, weil es immer wieder so eine demagogische, manipulative Funktion hatte. Nur ein Satz. Kann denn Liebe Sünde sein? Und instinktiv wollen wir sagen, nein, natürlich nicht. Was kann denn an Liebe falsch sein? Kann denn Liebe Sünde sein? Ja. Ja. Wenn sie nicht von der Unterweisung Gottes geleitet wird, denn dann ist sie gar keine Liebe, wie Gott Liebe versteht und füllt und schenkt, sondern dann ist sie eben nur ein verirrtes menschliches Gefühl, nicht mehr. Ein verirrtes menschliches Gefühl, das den Namen Liebe eigentlich gar nicht verdient. Und deshalb sagt unser Herr, Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also auch unser Herr bindet hier Liebe und Gebote zusammen. Gebote ohne Liebe führen in die Gesetzlichkeit. Und Liebe ohne Gebote führt in die Gesetzlosigkeit. Also, Liebe und Gebote Gottes gehören immer zusammen. Sind wir also gespannt, wie sich jetzt in unserem Psalm dieser Doppelcharakter als Unterweisung und Liebeslied inhaltlich entfalten wird. Damit kommen wir zu Vers 2. Vers 2, drei Aussagen. Gute Worte bewegen mein Herz. In manchen Übersetzungen steht, es wallt mein Herz von gutem Worte. Wallen heißt aber nichts anderes als bewegen. Also, gute Worte bewegen mein Herz. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Man könnte auch übersetzen, es kommt eigentlich ganz kurz und knapp im Hebräischen, dem König mein Werk. So heißt sie eigentlich im Hebräischen. Dem König mein Werk. Bedeutet, dem König weihe ich mein Werk. Hier mein Lied. Und das Dritte. Meine Zunge sei der Griffel. Griffel ist ein Schreibwerkzeug. Meine Zunge sei der Griffel eines geschickten Schreibers. Hier in Vers 2 meldet sich also zunächst der Verfasser selbst zu Wort. Und er legt seine persönliche Situation bei Abfassung dieses Psalmes dar. Gute Worte bewegen mein Herz. Oder man könnte auch übersetzen, mein Herz fließt über von gutem Wort. Wovon ist denn sein Herz so erfüllt? Von dem König. Sein Lied ist dem König geweiht. Er muss von dem König und für den König singen. Denn dieser König erfüllt sein ganzes Herz mit Freude und Glück. Wer ist dieser König? Historisch lässt sich das nicht mehr sicher klären, aber das ist auch gar nicht wichtig. Denn der ganze Inhalt macht es klar und das Neue Testament bestätigt es auch in Hebräer 1, 8 und 9. Dieser König, von dem hier die Rede ist, ist Jesus, der Messias Israels. Psalm 45 ist eine Unterweisung und ein Liebeslied von dem König aller Könige, von dem König Israels, von unserem Herrn Jesus. Wir haben es hier also mit einem prophetisch-messianischen Psalm auf den Messias Jesus zu tun. Und der Verfasser ist sich dieser göttlichen Inspiration wohl auch bewusst, wenn er schreibt, meine Zunge sei der Griffel eines geschickten Schreibers. Er stellt seine Zunge also dem geschicktesten aller Schreiber zur Verfügung, dem Heiligen Geist. Und so beschreibt dieser ganze Vers 2 eigentlich den Vorgang göttlicher Inspiration durch den Heiligen Geist. Und es ist ja die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns das Kommende zu verkündigen und vor allem, was ist die erste, wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes? Jesus zu verherrlichen, groß zu machen. So sagt unser Herr in Johannes 16, 13, 14 in seiner Abschiedsrede, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das hatte der Herr zu seinen Erdenzeiten noch nicht getan, hatte noch vieles nicht gesagt. Dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er, der Heilige Geist, reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Und das tut der Heilige Geist auch durch diesen Psalm 45. Er verkündigt uns das Kommende, eine Unterweisung, und er verherrlicht Jesus, ein Liebeslied. Und so ist dieser Psalm 45 zutiefst ein Liebeslied des Heiligen Geistes auf Jesus. Der Heilige Geist, der will ja nie selbst im Mittelpunkt stehen, sondern immer nur Jesus verherrlichen. Und deshalb wird im Neuen Testament, und das ist eine wichtige Beobachtung, auch nirgends der Heilige Geist angebetet, sondern immer der Vater oder der Sohn. Und diese feine Grenze, dieses innere Anliegen des Heiligen Geistes, sollten wir respektieren. Und deshalb nicht zum Heiligen Geist beten, sondern uns durch den Heiligen Geist zur Anbetung des Vaters und des Sohnes führen lassen. Hier im Psalm 45 verherrlicht der Heilige Geist Jesus als den kommenden König Israels. Und dieser Heilige Geist, der möchte auch in und durch uns Jesus verherrlichen, groß machen. Er möchte auch unser Herz mit einer überfließenden Liebe zu Jesus erfüllen, sodass unser Mund überfließt in Anbetung und Verkündigung dieses guten Wortes, gut, eu, Evangelium, dieses Evangeliums von Jesus als König, Retter und Herr dieser Welt. Darum ist es so toll. Dem König mein Werk. Dem König weihe ich mein Werk, mein Lied, mein Leben. Was für ein wunderbares Lebensmotto. Und wenn das am Ende dieser ganzen Stunde heute bleibt, dann hat sich's gelohnt. Wenn wir rausgehen, ganz neu mit diesem Bewusstsein, diesem Gebet, diesem Wunsch zum Herrn, mein Leben weihe ich meinem Herrn Jesus ganz neu zur Verfügung, zum Dienst, zur Verherrlichung für ihn. Und so wird jetzt in dem kommenden Abschnitt der Verse 3 bis 10 vom Heiligen Geist dieser König Jesus beschrieben. Also wir hatten die Überschrift, Vers 1, wir hatten Vers 2, den Verfasser, und jetzt den dritten Abschnitt, die Verse 3 bis 10, da geht es um den König Jesus. Vers 3, du bist schöner als alle Menschen. Anmut oder Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für ewig. Also als erstes wird uns hier der König als Person beschrieben und vorgestellt. Du bist schöner als alle Menschen. Das meint nicht die äußere Schönheit des Aussehens, sondern die innere Schönheit des Wesens. Und so wird als nächstes hier auch die Anmut seiner Lippen besungen. Es ist die Wesensherrlichkeit Jesu, die seine Schönheit über alle anderen Menschen hinaus erstrahlen lässt und die in den Worten seiner Gnade und Liebe ihren Ausdruck findet. Zutiefst ist es die Schönheit der völligen Übereinstimmung mit dem Wesen und Willen des Vaters. Und deshalb hat Gott ihn gesegnet für ewig. Ja, und damit stehen auch wir vor der Frage, welchem Schönheitsideal huldigen wir? Nach welcher Schönheit strecken wir uns aus? In einer Welt, die vom Schlankheitswahn, vom Schönheitswahn, von Bodybuilding und Modediktaten bestimmt ist und wo allein in Deutschland, bitte allein in Deutschland im Jahr 2021 über 34,3 Milliarden Euro für Kosmetikprodukte ausgegeben wurden. Da lohnt sich diese Frage schon mal. Was bedeutet eigentlich in diesem Zusammenhang, seid nicht gleichförmig dieser Welt? Römer 12, 2. Wie ganz anders ist doch die Schönheit Jesu. Äußerlich gilt nach Jesaja 53, Vers 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war nicht dieser Medientyp, den wir im Fernsehen gesehen hätten und dem gleich alles zugeflogen wäre, einfach nur, wie toll er da in den Medien von seinem Aussehen und allem herüberkommt. Nein, äußerlich keine Gestalt, keine Pracht, kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Ganz ähnlich dann später übrigens bei seinem Diener Paulus, bei dem war das auch so. Aber dem Wesen nach gilt eben, du bist schöner als alle Menschen. Und dieser, der schöner ist als alle Menschen, Jesus, der möchte auch uns in sein Bild umgestalten, dass auch wir seine Schönheit ausstrahlen in Geist und Wesen. Wir lesen weiter von diesem König, die Verse 4 bis 6. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht, sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten, deine Rechte, deine geschärften Pfeile, Völker fallen unter dir ins Herz der Feinde des Königs. Also wurde zunächst der König seinem Wesen nach beschrieben, wird uns jetzt der kommende Machtantritt des Königs beschrieben. Das prophetische Wort nimmt uns hier mit bis zur sichtbaren Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Bis zur Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde, diesem sogenannten tausendjährigen Reich oder lateinisch Millennium. Und davon lesen wir auch in Offenbarung 19 ab Vers 11. Genau von diesem Moment, wo er kommt in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Der trägt aus seinem Gewand an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und das hier, was in Offenbarung 19 beschrieben wird, ist genau der Moment, der hier jetzt auch im Psalm 45, 4 bis 6 beschrieben wird. Deshalb auch die Bilder des Krieges. Das Friedensreich des Messias kann eben nur mit Macht aufgerichtet werden. Und deshalb sagt Vers 5 zu dem König, sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Zur Aufrichtung seines Friedensreiches muss der Messias all die Mächte des Bösen, die Herrschaft des Antichristen und alle Rebellion der Nationen niederwerfen. Und das wird er tun. Das wird aber kein Krieg nach irdischen Maßstäben sein. Auch wenn diese Bilder hier gebraucht werden. Hier reicht das Wort seiner Macht, das wie ein scharfes Schwert aus seinem Mund hervorgeht, so wie wir es hier in Offenbarung 19, 15 gelesen haben. Und Paulus drückt das in 2. Thessalonicher 2, 8 so aus. Dann wird der Gesetzlose, der Antichrist in diesen letzten 7 Jahren geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wir lesen weiter, nachdem der König beschrieben worden ist, nachdem wir jetzt hier von seinem Machtantritt gelesen haben, wird weiter beschrieben in den Versen 7 bis 8. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Gradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also als drittes wird uns hier beschrieben, wie der König jetzt nach gewonnenem Sieg auf seinem Thron sitzt. Das ist etwas, das mir beim ersten Lesen des Psalms gar nicht aufgefallen ist, wie wunderbar das hier sich vollzieht. Der König in seiner Schönheit, der König bei seinem Machtantritt und jetzt die Beschreibung des Königs auf seinem Thron. Wir befinden uns jetzt am Beginn dieses tausendjährigen messianischen Friedensreiches, wo Jesus als König Israels von Jerusalem aus regiert. Und diese Verse 7 und 8 sind eine so zentrale Prophetie auf Jesus, dass der Hebräerbrief, also das Neue Testament, sie zitiert, um die Einzigartigkeit Jesu zu belegen. Hebräer 1, die Verse 7 bis 9, da lesen wir, von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Von dem Sohn aber, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Also hier wird die Überlegenheit unseres Herrn über alle Engel ganz deutlich gemacht, mit diesem Zitat eben auch von Psalm 45. Deshalb ist es so verfehlt, wenn heute immer alle wieder mit Engel Kontakt haben wollen und Engelbotschaften und Schutzengel und Engel und Engel. Ja, Engel sind dienstbare Geister vom Herrn für uns ausgesandt. Ja, aber wir sollen keine direkte Beziehung mit Engeln suchen, sondern nur mit ihm, dem Herrn selbst, der allen Engeln weit überlegen ist. Und was auffällt hier in diesem Text, wird Jesus zweimal selbst Gott genannt. Und so auch an anderen Stellen des Neuen Testamentes. Johannes 1,1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, Jesus. Thomas, Johannes 20, 28, bekennt vor Jesus, mein Herr und mein Gott. Und Jesus widerspricht nicht etwa, sondern er nimmt diese Huldigung entgegen. Oder in 1. Johannes 5, Vers 20, wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also, wie der Vater wird auch der Sohn als Gott bezeichnet. Jesus ist Gott vor aller Zeit, gezeugt, nicht erschaffen. Kein Gegenstand der Schöpfung, kein Geschöpf, nicht innerhalb von Zeit und Raum, sondern vor allem. Diese Gottgleichheit meint aber keine Gleichheit im Rang, sondern die Wesensgleichheit von Vater und Sohn. Johannes 10, 30, ich und der Vater, wir sind eins. Innerhalb der Gottheit ordnet sich der Sohn aber dem Vater unter. Wir lesen das in 1. Korinther 11, Vers 3. Das Haupt des Christus aber ist Gott. Oder in 1. Korinther 15, 28. Wenn ihm, dem Sohn, aber alles untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterordnen, der ihm alles untergeordnet hat, damit Gott sei alles in allen. Das ist ein großes Geheimnis. Aber deutlich wird eins, während der Teufel sich nicht unterordnen wollte, hat der Sohn damit kein Problem. Und gerade deshalb hat ihn der Vater gesalbt mit Freudenöl vor seinen Gefährten. Und damit sollte auch für uns in Ehe, Familie und Gemeinde die Unterordnung eigentlich kein Problem sein. Unterordnung ist kein überholtes kulturelles Konzept, sondern hat sein Ur- und Vorbild in der Beziehung des Sohnes zum Vater. Die Unterordnung des Sohnes wird hier geradezu als der letzte Schritt zum Vollendungsziel in Gottes Heilsprogramm beschrieben, damit Gott sei alles in allem. Wir lesen weiter im Psalm 45, die Verse 9 bis 10. Myrrhe und Aloe, Kassia sind all deine Kleider aus Palästen von Elfenbein, erfreut dich Seitenspiel. Königstöchter stehen da, mit deinen Kostbarkeiten geschmückt. Die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Also, wir haben erst den König gesehen in seinem Wesen, den König in seinem Machtantritt, dann den König auf seinem Thron. Und jetzt sehen wir, dass der König auf seinem Thron nicht allein ist. Es ist ein geradezu festliches Ambiente. Prächtige Kleider, Wohlgerüche, Seitenspiel und vor allem Königstöchter stehen vor dem Thron und die Königin steht in Gold geschmückt zur Rechten des Königs. Und im Zusammenhang mit den folgenden Versen wird klar, wir sind hier wird die Hochzeit des Königs mit seiner Königin beschrieben. Wir sind hier mitten in einer Hochzeitsfeier gelandet, mit Psalm 45. Und das ist der nächste Abschnitt in diesem Psalm, die Verse 11 bis 16. Hier wird jetzt die Königin beschrieben. Wir lesen 11 bis 16. Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so neige dich vor ihm. Und die Tochter Tyros kommt mit Geschenk, deine Gunst suchen die Reichen im Volk. Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen, von Goldgewebe ihr Gewand. In bunt gewebten Kleidern wird sie zum König geführt. Jungfrauen, ihr Gefolge, ihre Gefährtinnen, sie werden zu dir hineingeführt. Sie werden geführt unter Freude und Jubel. Sie ziehen ein in den Palast des Königs. Mit dem Höre, Tochter, beginnt jetzt der Abschnitt über die königliche Braut. Und hier ist wohl wieder die Stimme des Heiligen Geistes, der der Braut zuspricht, vergiss dein Volk und deines Vaters Haus. Es geht also hier um das hinter sich lassen aller früheren Beziehungen und das Ganze sich einlassen auf den neuen Stand als Ehefrau des Königs. Wir lesen dann von dem Ablauf dieser Hochzeit, wie es damals eben üblich war. Und jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, wer ist denn nun diese Braut des Königs? Die Gemeinde kann es nicht sein, denn sie ist noch gar nicht Gegenstand der alttestamentlichen Prophetie. Sie ist also hier auch noch nicht im Blick von Psalm 45. Dieses höhere Tochter erinnert massiv an das höhere Israel aus dem großen Glaubensbekenntnis Israels in 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und hier steht im Hebräischen für höre dasselbe Wort. Schon das legt nahe, dass hier mit dem höhere Tochter Israel gemeint ist. Auch ansonsten wird die Beziehung Gottes zu seinem Volk im Alten Testament vielfach mit dem Bund der Ehe verglichen und Israel als Braut und Ehefrau Gottes bezeichnet. Jetzt könnte man viel nennen, nur statt vieler, zwei Stellen. Hosea 2,21, da spricht Gott zu Israel, ich will dich mir verloben in Ewigkeit, ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit, in Recht und Gnade und Erbarmen. Und Jesaja 62, 4-5, nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr Öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Psalm 45 nimmt uns also prophetisch mit auf diese Hochzeit des königlichen Messias Jesus mit seiner Braut Israel am Beginn des tausendjährigen Friedensreiches hier auf dieser Erde. Und die Tochter Tyros in Vers 13, die hinzukommt mit Geschenken, steht stellvertretend für alle Nationen dieses messianischen Reiches. Ja, und die Gemeinde? Wir, die Gemeinde? Die Gemeinde darf als Leib des Christus, also zum König zugehörig, bei dieser Hochzeit dabei sein. Wir dürfen uns mit unserem Herrn und Haupt Jesus mitfreuen an diesem großen Hochzeitsfest mit seiner und unserer Braut Israel. Zum Schluss ist es dann wohl wieder der Heilige Geist, der die aus dieser Ehe entstehende Frucht in die abschließenden Verheißungsworte für den König münden lässt, die Verse 17 und 18. An die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Als Oberste wirst du sie einsetzen auf der ganzen Erde. Also Zukunft, Blick nach vorne, nicht mehr zurück, nicht mehr nur die Väter, die Vergangenheit, die Geschichte, sondern an die Stelle deiner Väter werden deine Söhne treten. Zukunft von Gott, es geht weiter. Und ich will deinen Namen bekannt machen. Durch alle Generationen, spricht der Heilige Geist hier. Und darum werden die Völker dich preisen, immer und ewig. Und der Apostel Paulus erweitert diesen Horizont noch und sagt in Philipper 2, ab 10, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird von Paulus dieser Horizont noch weiter aufgemacht. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Knie beugen, ihn bekennen. Und das dürfen wir heute schon tun und unserem Herrn Jesus unsere Liebe in Worten, Liedern und Taten zum Ausdruck bringen. Nehmt diesen Einsatz mit für euch und euer Leben. Dem König, Jesus, meinem Herrn, weihe ich mein Werk, mein Lied und mein Leben. dem König, mein Werk, mein Leben. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen und dich anbeten. Du bist schöner als alle Menschen. Du bist so wunderschön. Herr, dein Wesen, deine Gnade, deine Liebe, deine Treue, deine Barmherzigkeit. Ach, Herr Jesus, du bist so wunderschön. Und wir danken dir so sehr, dass wir dich kennen dürfen, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt in uns lebst und wohnst, dass du uns umgestalten willst in dein Bild, Herr. Und wir freuen uns, dass wir unterwegs sein dürfen in dem Wissen auf dieses große, wunderbare Ziel, deine Hochzeit mit deinem Volk, wo auch wir als dein Leib mit dabei sein dürfen. Wenn du als König Israels und König aller Könige deine Herrschaft, deine Macht auch hier auf Erden antreten wirst, dann werden auch wir als dein Leib mit dir dabei sein. Herr, wir preisen dich und wir möchten es ganz neu vor dir aussprechen. Dir wollen wir gehören mit allem, was wir sind und haben. Du bist unser Herr. Danke. Amen.